The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 19. August.
Because this is the first for the White House. You can't say that very often. It's seen a lot over the years, since 1800, 1799, to be almost exact. But this is the first where we've had so many prime ministers, presidents, the heads of European nations.
Noch nie in der Geschichte des Weißen Hauses waren so viele Premierminister und Präsidenten zugleich zugegen, so Donald Trump. Es sind die Superlative, die Trumps Präsidentschaft treiben. Die Europäer treibt an diesem Montag in Washington etwas anderes. Der britische Premier Keir Starmer formuliert es so.
And when we talk about security, we're talking about the security not just of Ukraine, we're talking about the security of Europe and the United Kingdom as well, which is why this is such an important issue.
Nicht nur die Zukunft der Ukraine, sondern die Sicherheit Europas insgesamt wird am Tisch im East Room des Weißen Hauses verhandelt. Und für die braucht es die USA an der Seite der Europäer. Tatsächlich erlebt Trump ein Europa, das sich geeint zeigt. Und das nicht nur als Bittsteller auftritt, sondern als selbstbewusster Vertreter seiner Interessen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat dabei die Rolle, auszusprechen, was Europa fordert.
I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. So let's work on that and let's try to put pressure on Russia, because the credibility of these efforts we are undertaking today are depending on at least a ceasefire from the beginning of the serious negotiations from next step on. So I would like to emphasize this aspect and would like to see a ceasefire from the next meeting, which should be a trilateral meeting wherever it takes place.
Ein Waffenstillstand als Voraussetzung für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland also. Ein Waffenstillstand aber ist nicht Trumps Thema. Sein Ziel, ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten und Wladimir Putin. Und den ruft Trump noch während der Gesprächsrunde an, die er dafür unterbricht. Friedrich Merz erklärt im Nachhinein die Essenz des Telefonats.
Und verabredet, dass es ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen geben wird. Dieses Treffen soll an einem Ort stattfinden, der noch vereinbart werden muss. Präsident Trump hat sich bereit erklärt, danach erneut zu einem Dreiertreffen einzuladen, sodass die Verhandlungen jetzt wirklich aufgenommen werden können.
Und auch Selenskyj stimmt diesem Treffen zu, und zwar ohne Vorbedingungen. Zitat
Selenskyj:
Ich denke, wir sollten uns mit Putin ohne jegliche Bedingungen treffen. Wenn wir anfangen, einen vorläufigen Waffenstillstand zu fordern, wird Russland anfangen, 100 andere Bedingungen zu stellen. Zitat Ende. Das ist das eine wichtige Resultat des Treffens in Washington. Das zweite für uns Europäer wichtige Zugeständnis ist, dass die USA sich an der Absicherung eines möglichen Friedensabkommens beteiligen werden. Selbst US-Bodentruppen in der Ukraine hat Trump dabei nicht ausgeschlossen. Auf eine entsprechende Frage antwortete er:
Are you going to be willing to send American peacekeepers to Ukraine?
Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term.
Das Ziel der US-Regierung? Einen langfristigen Frieden sicherzustellen. Die vorläufige Botschaft des Gipfels von Washington an Europa also: You'll never walk alone. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lars Feld und Justus Haukapp sind Ökonomen mit eigenem Pioneer-Podcast und ihre Analyse der schwarz-roten Wirtschaftspolitik, die ist schonungslos.
Die Energiekosten sind immer noch zu hoch. Die Steuerbelastung ist zu hoch und wir haben eine Regulierungsintensität, die den Unternehmen den Hals abschnürt.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert den Wochenstart. Außerdem berichten wir, wie in Rheinland-Pfalz in der Schulbildung in den Weichspülschongang geschaltet wird. Und wir präsentieren eine Reihe moderner englischer Wörter, die nun geadelt worden sind. Es sollte ganz anders werden als bei der Ampel. Friedrich Merz wollte mit seiner Kanzlerschaft den großen Ruck in Deutschlands Wirtschaft bringen. Steuern runter. Bürokratie abbauen. Menschen in Arbeit bringen. Mit diesen Ansagen hat er bei Industrie und Wirtschaft für gespitzte Ohren gesorgt. Was ist daraus inzwischen geworden? Merz hat sich seit Tag 1 als Außenkanzler stilisiert. Zweifelsohne gab es dafür genügend Anlässe. Aber hat er bei all den Flugreisen und Friedensgesprächen trotzdem die Wirtschaft im Auge behalten? Die braucht in ihrem dritten Jahr der Rezession mehr denn je Impulse. Dazu jetzt unsere beiden Chefökonomen, Professor Lars Feld, Direktor des Walter-Eucken-Instituts, und Professor Justus Haukapp, Direktor des Institute for Competition Economics. In der dieswöchigen Folge vom The Pioneer Ökonomie Briefing machen sie nämlich eine Bestandsaufnahme. 100 Tage März und die Ausbeute bisher eher mau. Und Professor Feld fängt direkt bei einem Thema an, das in diesen Tagen wohl jeden Unternehmer umtreibt: die Kostensituation der Betriebe.
Im Hinblick auf die erforderlichen Strukturreformen, jetzt nicht nur die Entlastung, die es im steuerlichen Bereich gibt oder geben soll, muss man sagen, die Kostensituation der Unternehmen in Deutschland, wenn sie hier investieren wollten und Innovation auch betreiben wollten, sehen so aus, dass man von der Kostensituation her sehr schlecht dasteht. Die Arbeitskosten sind zu hoch und dazu gehören auch die Lohnzusatzkosten, die über die Sozialpolitik kommen. Die Energiekosten sind immer noch zu hoch, die Steuerbelastung ist zu hoch und wir haben eine Regulierungsintensität, die den Unternehmen den Hals abschnürt. Auch hier sind die Kosten zu hoch. In allen vier Bereichen müsste parallel dezidiert angesetzt werden. Was wir bisher sehen, ist in der Steuerpolitik ein Schritt nach vorne. Die Unternehmen sollen entlastet werden, überwiegend über höhere degressive Abschreibungen. Wie das viele gerade auch im Mittelstand sagen, hat man damit eine gewisse Entlastung. Die führt aber nur dazu, dass Investitionen vorgezogen werden, wenn überhaupt. Das ändert an der Frage Standortqualität nichts. Dazu müssten die Steuersätze sinken. Die Steuersätze sollen aber erst ab dem vierten Jahr dieser Koalition sinken. Das ist zwar ein Signal nach vorne betrachtet, aber ein sehr, sehr schwaches. Ja, es ist sozusagen ein ganz schwacher Schimmer am Ende des dunklen Tunnels. Und insofern ist das zu wenig. Diese Entlastung bei den Sätzen hätte früher kommen müssen. Und dafür hätten andere Maßnahmen im Bundeshaushalt, also insbesondere alles, was an zusätzlichen Subventionen jetzt wieder verabschiedet werden soll oder schon verabschiedet ist, auch in der Sozialpolitik, die Veränderungen, die dort passieren, die hätten zurückstehen müssen, dann wäre auch Spielraum da gewesen. Das Zweite zur Energiepolitik. Ich glaube, da wird Justus einiges sagen können. Ich finde, da ist grundsätzlich gesehen vom Koalitionsvertrag her Licht und Schatten. Und wenn man sich jetzt anschaut, was umgesetzt wird bislang, bleibt das auch so in meiner Einordnung. Ich bin immer noch skeptisch gegenüber dem Industriestrompreis. Ich denke, dass das eine weniger gute Maßnahme ist. Ich hätte mir gewünscht, dass die Stromsteuer für alle gesenkt wird und nicht nur für das produzierende Gewerbe. Ich hoffe, dass die Energiepolitik wirklich so umgesteuert wird, wie es diese Woche in der Diskussion war, dass die Subventionen für erneuerbare Energien reduziert werden, dass man also mit anderen Worten nach so vielen Jahren der Subvention für Erneuerbare auch wirklich mal klar sagt, irgendwann müssen die Marktkräfte auch für diesen Bereich Gültigkeit haben. Und insofern würde man stärker in Richtung einer marktwirtschaftlichen Energieordnung gehen. Aber vielleicht, Justus, dazu gleich setzt du lieber ein.
Ja.
Lass mich noch ganz kurz Arbeitsmarkt und Sozialpolitik machen,
ja,
weil da passiert überhaupt nichts. Also im Gegenteil, man geht in die Gegenrichtung. Das Rentenpaket ist eine Belastung der zukünftigen Generationen in großem Stil und zwar insbesondere dadurch, dass die Beitragssätze früher oder später steigen müssen. Im Moment sollen diese Maßnahmen Mütterrente und Haltelinie aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Das wird bis zum Ende der Legislatur dann wohl auch so sein. Belastet dann natürlich den Bundeshaushalt und sorgt dafür, dass die Spielräume dort enger werden, beziehungsweise die mit den Schulden geschaffenen Spielräume gleich mal wieder in Transfers gehen können. Und zwar in großem Stil, muss man sagen. Aber perspektivisch heißt das, die Arbeitskosten gehen nach oben. Auch über die Lohnnebenkosten, über die höheren Beitragssätze. Und das ist einfach der falsche Weg. Das, was parallel mit diesem Rentenpaket verabschiedet wurde, das Tariftreuegesetz, wenn man sich das Ding anschaut, zusammen mit dem Lieferkettengesetz und dann noch über Deregulierung oder Entbürokratisierung redet, ja, dann ist das an Zynismus eigentlich nicht mehr zu überbieten. Das ist schon unglaublich. Also was man dort an Dokumentationspflichten nachweisen muss, wenn man sich um einen öffentlichen Auftrag bewirbt als Unternehmen, das ist ein so umfassender Papierkram, dass ich mich nicht wundern würde, wenn die Unternehmen lieber die Aufträge nicht wahrnehmen würden. Und deswegen auch die Hoffnung, dass ein Infrastruktursondervermögen viel ändert und schnell umgesetzt werden kann, wieder sich in Luft auflösen, weil die Unternehmen gar nicht bereit sind, diese zusätzlichen bürokratischen Lasten zu tragen. Also das sind meine vier Punkte. Und das Blöde daran ist, das erzähle ich seit 2 Jahren hier in diesem Podcast, in Interviews, in Vorträgen, andauernd, immer wieder dasselbe, mit neuen Zahlen unterlegt. Ja, so wie die Bundesbank das jetzt wiederum mit anderen Statistiken dargelegt hat. Es ist irgendwie langweilig geworden, weil sich nichts ändert.
Lars, dann müssen wir hier irgendwie gucken, dass wir ein bisschen Entertainment trotzdem produzieren, hätte ich was gesagt. Aber du hast ja recht, das ist so ein bisschen, kommt man sich vor wie so Ceterum censeo, ja. Am Ende sagt man fast immer wieder dasselbe. Was ich eigentlich im Koalitionsvertrag, fangen wir mal hinten an mit dem Arbeitsmarkt, ja durchaus ganz positiv gesehen habe, wo ich dachte, da ist auch ein bisschen Licht, war die Flexibilisierung der Wochenarbeitszeit, wo es bisher aber nicht viel gab, außer eine Diskussion im Bundestag, wo man gesehen hat, dass SPD und CDU sich da noch überhaupt nicht nah sind, in dem, was eigentlich genau umgesetzt werden soll. Was eigentlich auch ja positiv durchaus zu sehen war, war, dass man gesagt hat, wir wollen die Anreize für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich am Arbeitsmarkt länger zu beteiligen, stärken. Aber das ist, wenn ich das richtig sehe, bisher auch noch nicht umgesetzt. Also von daher hat man sich auch da leider zuerst auf die Dinge konzentriert, die eher im Bereich Schatten anzusiedeln sind und weniger die im Bereich Licht, also eher vielleicht auch positive Aspekte hätten. Du hast mich direkt auf die Energiepolitik angesprochen. Da bin ich da auch nicht allzu positiv, muss ich sagen. Es gibt ein paar Dinge, die vielleicht notwendig sind, wie dass wir mehr Reservekraftwerke bauen, um die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten. Da kümmert sich die Bundeswirtschaftsministerin auch drum, aber andere Dinge, muss man sagen, wie der Industriestrompreis. Ich bin genauso skeptisch wie du. Das Ganze muss ja von der Europäischen Kommission auch abgesegnet werden durch die Beihilfenkontrolle. Die Europäische Kommission hat ja auch schon Stellung dazu bezogen, hat gesagt, ein Industriestrompreis ist möglich. 50 Euro die Megawattstunde ist sozusagen die Untergrenze, also billiger dürfte das nicht künstlich machen. Das heißt, da sind gewisse Grenzen eingezogen. Zweitens hat die Kommission auch gesagt, das darf nur für 3 Jahre gelten. Also diese Brücke ist relativ kurz, die man da für die grüne Transformation anlegt. Und das muss geknüpft werden an irgendwelche grünen Transformationsinvestitionen. Das sind die Bedingungen der Europäischen Kommission unter Kommissarin Ribera. Das heißt also, das wird nicht ein Industriestrompreis für alle energieintensiven Unternehmen, Bürokratie haben, eine große Board sein, sondern wenn die Kommission das genehmigen soll, dann müssen da wieder irgendwelche Investitionsversprechen oder Vorhaben dran geknüpft werden. Und 3 Jahre ist natürlich auch kurz. Also niemand wird sagen, ich investiere jetzt in Deutschland, weil ich 3 Jahre lang einen günstigeren Energiepreis kriege als in Ländern, in denen da noch viel günstiger ohnehin ist. Also von daher, das ist vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf den Monatsbericht der Bundesbank, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist sehr, sehr lesenswert, ja. Sagen die, insbesondere die energieintensiven Unternehmen sind nämlich die, die erheblich in Deutschland Probleme haben. Und den wird man mit einem Industriestrompreis von 50 Euro für 3 Jahre, die wird man dadurch nicht dauerhaft in Deutschland halten können. Interessant in dem Kontext, gestern, naja, jetzt sind wir also vor ein paar Tagen, wenn Sie das hören, hat der Bundesrat, und zwar der Schweizer Bundesrat, beschlossen, dass sie wieder Atomkraftwerke bauen wollen in der Schweiz. Das heißt, kann man zur Atomkraft ambivalent stehen, aber die Schweizer machen hier eine Rolle rückwärts in der Energiepolitik und sagen, wir brauchen unsere Industrie im Land und müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir günstigere Strompreise haben. Vielleicht haben wir Glück und wir können dann deren Strom importieren in Zukunft.
Die ganze Folge gibt es wie immer für alle Pioneers auf unserer Seite und in unserer App. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wir Pioneers reisen wieder einmal zurück in die Vergangenheit. Diesmal in eine Zeit, in der Wunder noch Wirklichkeit wurden.
Grenzgänger, Pioniere der deutschen Geschichte, zwischen Verfehlung und Vermächtnis. ein Pioneer Original.
In unserer neuen exklusiven Podcast-Reihe geht es dieses Mal um den Vater des Wirtschaftswunders und der sozialen Marktwirtschaft, um Ludwig Erhard. Meine Kollegin Josie Müller erzählt gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Nils Goldschmidt die Geschichte des Mannes, der es vom Diplomkaufmann zum Wirtschaftsminister schaffte, an dem bis heute all seine Nachfolger gemessen werden. Geboren wurde Ludwig Erhard 1897 in Fürth. Sein Vater baute ein Textilgeschäft auf, von dem die Familie gut lebte. Es war der Beginn von Erhards Überzeugung, dass man es mit harter Arbeit und unternehmerischem Denken weit bringen kann. Und er selbst brachte es weit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der noch unbekannte Ludwig Erhard schon bald Wirtschaftsminister. Erst auf Landesebene in Bayern, 1949 dann für die Bundesrepublik Deutschland unter dem ersten Kanzler Konrad Adenauer. 14 Jahre später trat Erhard Adenauers Nachfolge an und ging als zweiter Bundeskanzler in die Geschichte ein. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Mit 19 Jahren ließ sich der junge Ludwig von der Kriegsbegeisterung anstecken. Ein Jahr zuvor hatte der Erste Weltkrieg begonnen, für den damaligen Kaiser das Mittel der Wahl, um dem deutschen Volk zu einem Platz an der Sonne zu verhelfen.
Wie so viele Deutsche fühlt sich auch Erhard gerufen. Obwohl einer seiner Brüder schon gefallen ist, meldet er sich nach seiner Ausbildung freiwillig. Im ZDF erzählt er später:
Das war vielleicht die einzige Phase meines Lebens, in der ich keinen besonderen Ehrgeiz entwickelt habe, war er auch zum Schluss dann schwer verwundet. Ich konnte mich kaum bewegen und wollte doch nicht völlig untätig sein. Der Geist war ja immerhin rege. Und im Jahr 1919 wurde in Nürnberg die Wirtschaftshochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften eröffnet und wollte mal sehen, was man da eben noch dazu lernen kann. Und ich habe sehr bald Blut geleckt, um es sozusagen, und fühlte mich unmittelbar angesprochen und hatte sehr schnell den Eindruck, dass das eigentlich das ist, wohin mein Leben gehört.
Und so hängt er als Diplomkaufmann noch ein Studium in Frankfurt dran. Doch dann muss er vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise versuchen, das Geschäft seines Vaters zu retten. Nach 3 Jahren lässt sich der Konkurs aber nicht mehr verhindern. Und so schlägt er eine wissenschaftliche Laufbahn beim Vorläufer des heutigen IFO-Instituts ein. Damit zurück zu Professor Goldschmidt.
Was für ihn dann ganz wesentlich war, dass er dann 1928 Assistent am Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware wurde bei Wilhelm Vershofen. Und der wurde für ihn ein ganz wichtiger Förderer, genauso wie seine akademischen Lehrer Wilhelm Rieger und Franz Oppenheimer. Und bei diesem Institut konnte man schon sein Geschick erleben. Er war wissenschaftlich sozusagen talentiert, nicht übertalentiert, aber er war auch jemand, der verstand offensichtlich Unternehmertum, Praxis, Produktion und Wissenschaft miteinander zu verbinden.
Allerdings zieht bereits die nächste Katastrophe auf. Adolf Hitler kommt an die Macht.
Politisch und wirtschaftlich gesehen gibt es bestimmte Gesetze, die immer Geltung besitzen. Und nach diesen Gesetzen wollen wir den Aufbau des deutschen Volkes durchführen. Nicht nach blassen Theorien, die irgendein fremdes Gehirn sind.
Um zumindest halbwegs unabhängig arbeiten zu können, gründet Erhard 1942 mit sich als einzigem Mitarbeiter ein eigenes Forschungsinstitut.
Während des NS-Regimes ist es nicht so einfach, Ludwig Erhard einzuordnen. Es ist sicherlich so, dass er kein glühender Anhänger der Nationalsozialisten war. Ich glaube, man kann mit gutem Recht sagen, er war eher skeptisch, er war distanziert. Was ihn aber nicht davon abgehalten hat, auch Aufträge anzunehmen, die vom Staat kamen, die vom Reichswirtschaftsministerium kamen. Von daher ist es so ambivalent bei Ludwig Erhard. Er war, wie gesagt, sicherlich kein Nationalsozialist, aber er war auch ganz sicher kein Widerstandskämpfer.
Aus dem Wirtschaftswissenschaftler wird nach dem Krieg ein Politiker. Er hat versucht, den kriegsgebeutelten Deutschen die Freiheit und die soziale Marktwirtschaft schmackhaft zu machen. Die Idee dazu entwirft er in seinem liberalen Klassiker Wohlstand für alle von 1957. Durch gesunden Wettbewerb, der vor Kartellen und Monopolen geschützt wird, soll eine breite Mittelschicht entstehen. Also, falls Sie es nicht längst sind, sollten Sie jetzt Pionier werden. Denn nur dann können Sie die ganze Folge unserer neuen Reihe Grenzgänger auf thepioneer.de hören. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und ich verspreche Ihnen, es lohnt sich.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat die Woche politisch turbulent begonnen. Aber wie ist die Börse gestartet? Das weiß unsere Frau an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Wall Street ist nach einer Gewinnserie jetzt nahezu unverändert in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones schloss minimal im Minus und auch der S&P 500 bewegte sich kaum vom Fleck und der Nasdaq-Index schloss leicht im Plus. Vor allem Tech-Riesen wie Meta und Microsoft drückten mit Kursverlusten auf die Gesamtstimmung, während Small Caps sich zuletzt besser behaupten konnten. Im Fokus stehen diese Woche die Quartalszahlen der US-Einzelhandelsriesen. Home Depot, Lowe's, Walmart und Target geben tiefe Einblicke in die Stimmung und Konsumkraft der Amerikaner. Marktbeobachter rechnen mit Auswirkungen durch das gestiegene Preisniveau und die neuen US-Zölle auf die Margen der Unternehmen. Und die warnen auch, dass die seit Wochen laufende Börsenrallye jetzt auch erstmal ausgebremst werden könnte. Zudem richtet sich der Blick auf das große Notenbanktreffen in Jackson Hole. Anleger hoffen auf neue Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September wird aktuell mit etwa 83% beziffert. Im Tech-Sektor sorgte Palo Alto Networks nachbörslich für positive Schlagzeilen. Das Unternehmen übertraf mit 16% Umsatzwachstum die Erwartungen, gab einen optimistischen Ausblick ab und die Aktie stieg nachbörslich dann um 5%. Hintergrund ist auch die geplante Übernahme des israelischen Cybersicherheitsunternehmens CyberArk für 25 Milliarden Dollar. Das wäre die größte Übernahme der Firmengeschichte. Also insgesamt kann man sagen, die Wall Street startet nach nervösen Vorwochen mit einer Verschnaufspause. Anleger bleiben vor den wichtigen Einzelhandelsdaten und dem Jackson Hole-Gipfel erstmal abwarten. Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass es sowohl traditionelle Hausfrauen als auch Autosuggestion ins prestigeträchtige Cambridge Dictionary geschafft haben. Zumindest die englischen Varianten dieser Phänomene. Das Cambridge English Dictionary hat sich einmal mehr auf die Jagd nach neuen Wortkreationen mit kultureller Relevanz begeben und ist fündig geworden. 6000 neue Begriffe können jetzt in der Online-Version des Wörterbuchs gefunden werden. Viele von ihnen sind vor allem durch Social Media groß geworden. Wie der Begriff der Tradwife. Die Tradwife beschreibt Frauen, die sich von der klassischen Lohnarbeit verabschiedet haben und auf traditionelle Hausfrauentätigkeiten umsatteln. Vor allem die ausgiebige Zubereitung von Mahlzeiten wird von Influencerinnen vor der Kamera zelebriert. Weniger heimliche Hausarbeit wie Staubsaugen oder Kloputzen kommt hingegen seltener vor. All das passiert dezent geschminkt und in femininen, aber bescheidenen Outfits, denn die Tradwife arbeitet nur für ihren Trad-Husband, der draußen in der rauen Welt als Alleinverdiener der Familie Tag für Tag bestehen muss. Dabei wird allerdings gern verschwiegen, dass die Vermarktung der traditionellen Familienidylle auf Social Media den Frauen gutes Geld einbringt. Eigener Herd ist in diesem Falle tatsächlich Goldes wert. Um es nun in das Wörterbuch zu schaffen, müssen die Verantwortlichen beim Cambridge English Dictionary überzeugt sein, dass der Begriff gekommen ist, um zu bleiben. Die Lulu zum Beispiel. Das beschreibt laut Cambridge den Zustand, Zitat, an Dinge zu glauben, die nicht wahr oder real sind, meist weil man selbst beschließt, sie zu glauben. Zitat Ende. Dafür gibt es im Englischen bereits ein Wort, delusional. Es kommt vom lateinischen deludere, also täuschen. Und Latein, das hat sich in den letzten paar tausend Jahren als ziemlich stabil und trendresistent erwiesen. Mal sehen, wie lange sich Delulu hält. Das schönste neue Wort ist allerdings Mausjiggler. Inspiriert von einem Computerprogramm, das automatisch die Maus bewegt, um im Homeoffice auch tatsächliche Aktivität vorzutäuschen. Keine Ahnung, wie lange dieses Wort überlebt, aber die Idee dahinter, die dürfte noch lange Zeit existieren.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man in Rheinland-Pfalz aus der Institutionsschule offenbar eine wachsweiche Wellness-Oase machen will. Das ist gut gemeint und das wiederum ist bekanntermaßen das Gegenteil von gut gemacht. Der Landesbildungsminister Sven Teuber, SPD.
Wir wollen, dass in dem neuen Schuljahr keine unangekündigten Tests mehr zulässig sind. Das habe ich heute angewiesen, sodass wir weniger Druck und Angst haben und viel mehr Potenziale für Höchstleistungen bekommen.
Das klingt so, als würde eine stichprobenweise Überprüfung der Hausaufgaben für Angst und Schrecken unter den Schülern sorgen und ihnen sogar schaden. Dabei steht in der rheinland-pfälzischen Schulordnung ohnehin zu dem Thema, Zitat, ein schriftliches Abfragen der Hausaufgaben darf sich höchstens auf die Hausaufgaben der letzten beiden Unterrichtsstunden beziehen. Zitat Ende. Aber selbst das scheint dem Minister zufolge den Schülern zu viel abzuverlangen. Er wolle keine Schule als Raum des Unwohlseins, so wird er zitiert. Das klingt ziemlich Banane und offenbart ein seltsames Verständnis von Schule. Denn, ja klar, jeder Mensch, der die Schulbank gedrückt hat, kennt den Moment, dass es mal stressig ist. Dass man spontan abgefragt wird und blank dasteht. Dass man nicht gelernt hat und im Test eine schlechte Note kassiert. Ja, das kann zu Unwohlsein führen und das ist gut so. Denn auch wenn es viele Kinder und Teenies nicht glauben, es gibt ein Leben nach der Schule. Und da kann es schon passieren, dass man sich mal unwohl fühlt, weil irgendwas nicht so läuft, wie man wollte. Nicht nur bei der Frage, wie die Photosynthese funktioniert oder wie lang der Nil ist, sondern auch im Job, mit den Nachbarn, in der Liebe, mit dem lieben Geld. Sie wissen schon. Wie formulierte einst Seneca, nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir. Wenn die Facetten des Lebens aber aus dem Klassenzimmer verbannt werden, dann wird die Schule zu einem erfahrungsärmeren Ort. Deshalb sei dem rheinland-pfälzischen Bildungsminister der gute alte Goethe ans Herz gelegt. Der schrieb 1830 an seinen Freund Karl Friedrich Zelter, Prüfungen erwarte bis zuletzt.
Goethe war gut. Mann, der konnte reimen, wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich merk jedes Mal, Goethe war gut.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Goethe war gut, Mann, der konnte reimen. Wenn ich es versuch, schwitz ich Wasser und Blut. Und ich merk jedes Mal, verdammt nochmal, der Goethe, der war schon stark. Junge, 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 Junge.